Hallo und herzlich willkommen zum KfW-Podcast-Spezial. Der Schatz von Halberstadt, die wahre Geschichte. Mein Name ist Pia Kater und zusammen mit meinen Gästen blicke ich heute auf eine ganz besondere Episode der KfW-Vergangenheit zurück. Zum Kinostart des Films 2:1 von Regisseurin Nadja Brunkhorst und in den Hauptrollen mit Sandra Hüller, Max Riemelt und Ronald Zerfeld sprechen wir heute über den sogenannten Schatz von Halberstadt. Der Film erzählt die Geschichte von verschwundenen DDR-Millionen. Durch Zufall entdecken die Hauptfiguren Maren, Robert und Volker den Bargeldschatz. Dieser befindet sich in einem Schacht in der Nähe ihres Heimatorts Halberstadt. Sie beschließen, Teile dieses Geldes zu stehlen. Es beginnt ein Abenteuer. 2:1, ein Film von Nadja Brunkhorst, ab dem 25. Juli 2024 in den deutschen Kinos. Jetzt haben wir schon einiges über den Film erfahren. Im Podcast heute beschäftigen wir uns aber mit der Realität. Dafür machen wir erstmal eine kurze Zeitreise. Wir denken zurück an den 1. Juli 1990. In den Gebieten der ehemaligen DDR wird die Deutsche Mark eingeführt. Als Rechtsnachfolgerin der früheren DDR-Notenbank übernimmt zunächst die Staatsbank Berlin die Abwicklung und zieht das DDR-Geld aus dem Verkehr. Da zum Zeitpunkt kein Verfahren zur Geldvernichtung in der DDR existiert, entschließt man sich, das Geld in einem Stollen einzulagern. Als die Staatsbank Berlin 1994 mit der KfW fusioniert, erbt die KfW auch den Inhalt dieses Stollens. Ein wahres Milliardengrab und Stoff für Legenden. Denn heute kaum zu glauben, lagerte dieses Geld noch bis Anfang der Nullerjahre in der unterirdischen Lagerstätte in Sachsen-Anhalt. Hinter 2 Meter dicken Betonmauern befanden sich so seit Anfang der 1990er Jahre mehr als 3000 Kubikmeter DDR-Papiergeld. Endgültig zerstört wurde dieser Bestand im Juni 2002. Aber wie entstand die Legende um den sogenannten Schatz von Halberstadt? Und was ist wirklich passiert? Diese und weitere Fragen besprechen wir heute. Als Gäste darf ich folgende Zeitzeugen begrüßen. Christine Volk, Pressesprecherin bei der KfW. Marc Zierlewagen, KfW-Historiker und Redakteur. Lisanne Goldbach, Leiterin des historischen Konzernarchivs der KfW. Sowie Gerd Kugler, Leiter der Sicherheitsabteilung der KfW. Herzlich willkommen. Teil 1. Die wahre Geschichte. Wie eingangs schon beschrieben, lagerten jetzt also mehr als 3000 Kubikmeter DDR-Bargeld hinter dicken Betonmauern versteckt und noch viel wichtiger, tief unter der Erde. Und doch tauchten plötzlich unbekannte DDR-Geldscheine, also Geldscheine, die nie im Umlauf waren, auf dem Sammlermarkt auf. Herr Kugler, was ist da passiert?
Die Hinweise, die im Frühjahr 2001 aus dem Sammlermarkt kamen, dass plötzlich muffig riechende DDR-Marktscheine aufgetaucht seien, das war natürlich ein Alarmzeichen für uns. Wir sind dem dann auch sofort nachgegangen und haben mit einem Team der KfW aus Frankfurt und auch aus Berlin sind wir nach Halberstadt gefahren, um die Sache vor Ort zu überprüfen. Wir konnten aber die Anlage ja nicht eigenständig betreten. Wir hatten keinen Schlüssel zu dem Tor, wir hatten kein Betretungsrecht. Also wir brauchten die Mitwirkung des Eigentümers der mittlerweile privatisierten Militäranlage. Diese Bereitschaft hat er uns auch erklärt, aber im weiteren Verlauf hat sich dann gezeigt, dass sie nicht wie gewünscht erbracht wurde und auch nicht wie zugesagt erbracht wurde. Und deshalb sind wir sehr schnell eigenständig aktiv geworden und haben mit Sicherheitspersonal die Anlage aus dem öffentlichen, zugänglichen Bereich heraus über einen längeren Zeitraum beobachtet. Dann erst konnten wir Zugang in den unterirdischen Einlagerungsbereich erlangen. Das war an einem Freitag, dem letzten Freitag im Juli des Jahres 2001. Und der Tage wurde dann an einer dieser 2 Meter dicken Betonmauern, hinter der ein Teil des Geldes eingelagert war, und zwar an der Festspitze des Stollens, also in fast 5 Metern Höhe, ein Aufbruch festgestellt. Ich habe dann veranlasst, dass Sicherheitspersonal zur Sicherung im Stollen verbleibt und wir Anzeige bei der Polizei erstatten.
Herr Kugler, das klingt spannend. Was ist dann passiert? Wie ging es weiter?
Ja, bereits am nächsten Tag, also einem Samstag, wurden dann 2 junge Männer durch unser Sicherheitspersonal beim Verlassen der Stollen quasi auf frischer Tat betroffen. Sie hatten jeweils Rucksäcke gefüllt mit Geldscheinen dabei. Einem der Täter gelang die Flucht, der andere konnte von uns festgehalten werden und der Polizei dann auch übergeben werden. Damit war klar, dass die bis dahin sicher geglaubte Einlagerung nicht mehr gegeben ist. Ja, und auch klar, dass wir ein Problem hatten.
Herr Kugler, Sie haben es gerade schon selbst erklärt, der Stollen war eigentlich sehr gut gesichert. Wie genau kamen die Diebe denn hinein und wie haben Sie es geschafft, so lange unentdeckt zu bleiben?
Ja, ursprünglich war die gesamte Anlage sehr gut gesichert, in jedem Fall, solange sie militärisch genutzt wurde. Das war ja zuletzt durch die Bundeswehr. Aber ab dem Zeitpunkt der Privatisierung der Anlage in 1995 dürfte sich der Zustand dann allmählich verschlechtert haben. Dennoch war der Stollen, in dem das Geld, also etwa 50, 60 Meter unter der Erde und hinter diesen 2 Meter dicken Bewehrungsmauern gelagert war, auch im Jahr 2001 alles andere als frei und leicht zugänglich. Wir haben dann nachvollziehen können, dass die Täter über sogenannte Bewetterungsschächte, das sind also Schächte, mit denen der Stollen mit Frischluft versorgt wurde, eingebrochen waren. Dann so tief in die Erde hinabgestiegen sind, teilweise nur auf dort montierten Leitern, das war ein riskantes Unterfangen mit erheblicher Gefährdung auch für die Diebe. Also, da war viel kriminelle Energie am Werk, denn 2 Meter dicke Betonwände mit Eisenbahnschienen bewehrt in 5 Metern Höhe zu durchbrechen, erfordert viel Zeit und Einsatz. Das macht man nicht mal schnell mit Hammer und Meißel.
Frau Volk, Sie waren damals mehrmals vor Ort. Als Pressesprecherin finden Sie sich wahrscheinlich immer wieder mit teils skurrilen Situationen konfrontiert. Was ist Ihnen in Erinnerung geblieben?
Die KfW blickt auf eine 75-jährige Geschichte zurück. Wir sind weltweit aktiv und haben ein sehr breites Aufgabenspektrum. Da gibt es in der Tat immer wieder mal spannende und außergewöhnliche Themen. Und als Pressesprecherin ist man da ganz nah dran, immer an der Schnittstelle zur Öffentlichkeit. So war das auch beim Thema DDR-Geld. Dieses Thema nimmt schon eine ganz besondere Rolle auch in meiner beruflichen Erfahrung und Vergangenheit ein und auch für uns in der KfW-Kommunikation. Das ist schon eine ziemlich verrückte Geschichte und eigentlich fast ein bisschen unglaublich, auf jeden Fall filmreife Geschichte, die wir da miterlebt haben und ja letztlich auch mit vorangetrieben haben. Und als ich zum ersten Mal davon gehört habe, dass die KfW als Rechtsnachfolgerin der DDR-Staatsbank überhaupt Eigentümerin von Geldscheinen ist, die in einem Stollen in Sachsen-Anhalt eingelagert sind, dann konnte ich das schon fast kaum glauben. Also das war ja schon sehr ungewöhnlich. Und die Geschichte von dem Einbruch, die mir unser Sicherheitschef Gerd Kugler dann im Jahr 2001 erzählt hatte, die fand ich noch viel unglaublicher. Nachdem in unserem Haus die Entscheidung gefallen ist, dass wir das Geld rausholen aus dem Stollen und es endgültig entsorgen, habe ich mich um die kommunikative Begleitung dieser Maßnahme kümmern dürfen. Und es war schon eine irre Sache, damit vor Ort zu sein und zu schauen, wie diese 3000 Kubikmeter an Geldscheinen aus dem Stollen herausgebracht werden und in eine Müllverbrennungsanlage gefahren werden, um dort vernichtet zu werden. Die Pressetermine direkt vor Ort, die ich begleitet habe mit Journalisten und auch Kamerateams unter Tage, das war schon auch sehr herausfordernd. Gleichzeitig hat das Spaß gemacht. Das war ein tolles Thema und alle waren davon fasziniert. Und ich werde es auch nie vergessen, wie ich zum ersten Mal in dieser dunklen, staubigen Umgebung stand, in diesem Stollensystem, das kilometerweit in den Berg hinein reichte und plötzlich um die Ecke gebogen bin und es waren Meter hoch vor mir Geldstapel zu sehen. Da spielte das auch gar keine Rolle, dass das DDR-Banknoten waren, die da lagen und die schon lange überhaupt gar kein Zahlungsmittel mehr waren. Das war einfach beeindruckend, so unfassbar viel Geld auf einem Haufen zu sehen.
Herr Zedewagen, Sie haben ein Buch über den Schatz von Halberstadt geschrieben. Sie waren damals auch vor Ort und haben viele der heute sehr bekannten Bilder gemacht. Eines davon hängt auch prominent im zeitgeschichtlichen Forum Leipzig. Wussten Sie damals, dass vor Ihren Augen Geschichte passiert?
Ja, als gelernter Historiker habe ich dies damals genauso wahrgenommen. Ich recherchierte da die historischen Hintergründe des Stollens und des Schatzes von Halberstadt mit seiner Einlagerung. Darüber habe ich zunächst intern den Kolleginnen und Kollegen berichtet. Und dann hatte ich später Gelegenheit, alles im Rahmen eines Buches festzuhalten.
Herr Kugler, Sie waren damals konkret für die Organisation rund um die Vernichtung des DDR-Gelds verantwortlich. Jetzt rein logistisch betrachtet, wie vernichtet man 3000 Kubikmeter DDR-Mark?
Ja, wir mussten eine Lösung finden, für die es keine Vorlage, also keine Blaupause gab. Und die erste Aufgabe war natürlich zunächst, den Stollen zuverlässig zu sichern, um möglichen weiteren Dieben das Handwerk zu legen. Deshalb haben wir dann auch in dem Stollen zusätzliche Abmauerungen vorgenommen und Stahlgittertore, die wir verschließen konnten, kurzfristig installiert. Dazu haben wir dann noch die Anlage dauerhaft und quasi ununterbrochen mit Sicherheitspersonal bewacht. Also bis zur Vernichtung des letzten Geldscheines waren immer Leute von uns vor Ort.
Und was war dein nächster Schritt? Mit der Sicherung alleine war es ja nicht getan, nehme ich an.
Richtig. Die zusätzliche Sicherung war nur der erste notwendige Schritt, aber nicht die langfristige Lösung. Wir haben dann insgesamt 7 verschiedene Varianten, wie wir mit dem Geld weiter umgehen konnten, theoretisch betrachtet und bewertet. Aber es war mir intuitiv sehr schnell klar, dass wir den Mythos des vergrabenen Schatzes endgültig vernichten mussten, um hier ein für alle Mal Ruhe zu bekommen. Zunächst hatten wir das Schreddern des Geldes unter Tage favorisiert, da wir dann erhebliche Sicherungsaufwände beim Transport und Verbringen der geschredderten und quasi wertlosen Schnipsel dann eingespart hätten. Wir haben das auch vor Ort probiert mit entsprechendem Maschineneinsatz und haben aber sehr schnell feststellen müssen, dass unter Tage sich das nicht umsetzen lässt. Die Belastung für die Mitarbeiter durch Lärm war einfach viel zu groß. Also nach einigen Versuchen war aber klar, dass wir die Scheine nur im Originalzustand, nachdem wir den Kiessand und die Scheine voneinander getrennt hatten, zur Verbrennungsanlage BKB Buschhaus verbringen konnten, wo dann die Verbrennung erfolgte. Und so ist der Prozess dann auch über mehrere Monate zunehmend routiniert und eingespielt zwischen allen Beteiligten und weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit auch abgelaufen.
3000 Kubikmeter Bargeld, da muss ich jetzt nochmal nachfragen, die verschwinden nicht einfach ins Nichts. Tatsächlich hat man ja die Überreste dann auch weiterverwendet. Was können Sie uns dazu erzählen?
Tatsächlich haben die Scheine, die vermischt mit Hausmüll in Buschhaus verbrannt wurden, noch einen Nutzen gehabt. Der Leiter der Müllverbrennungsanlage in Buschhaus war ganz angetan von den Geldscheinen. Er hatte den hohen Brennwert des Geldes, besser als die deutsche Kohle, das war sein Zitat, gelobt und sich darüber gefreut. Aus der Verbrennung entstanden mehrere hundert Tonnen Schlacke und diese konnten im Straßenbau verwendet werden und haben dort andere Baustoffe ersetzt.
Wir bleiben jetzt noch ein bisschen bei der Vernichtung des Geldes. Frau Volk, die Vernichtung war damals auch ein großes Event für die Presse. Sie haben mit 50 Pressevertretern den Stollen besucht. Welche Reaktionen gab es da?
Ja, den meisten Journalisten, die ich kontaktiert habe zu diesem Thema, denen ging es erstmal wie mir. Die konnten das gar nicht glauben, dass die Geschichte wahr ist. Ja? Das war nicht zu fassen, dass das wirklich passiert ist oder gerade tatsächlich passiert. Aber es hat dann sehr schnell die professionelle journalistische Begeisterung eingesetzt, genau diese Geschichte auch dem breiten Publikum zugänglich zu machen, den Lesern, den Hörern, den Fernsehzuschauern. Ja, und da eben entsprechende Beiträge, Artikel zu generieren, zu produzieren. Wenn ich mit den Journalisten vor Ort in dem Stollen war, gab es dann ein sehr breites Spektrum an Emotionen. Verblüffung, Ungläubigkeit, Begeisterung, totale Faszination. Manche Leute haben gesagt, ich fühle mich hier wie im Geldspeicher von Dagobert Duck. Es war auch die Wahrnehmung klar, dass man an einem historischen Ereignis teilhaben darf. Die Leute haben schon auch gelacht, weil die Szenerie sehr skurril war und es wirklich verrückt ist, wenn man vor den eigenen Augen sieht, wie zentnerweise, tonnenweise Papiergeld in LKW verladen wird und dann in eine Müllverbrennungsanlage mit riesengroßen Greifern rausgeholt wird und mit Hausmüll vermischt wird, um dann letztlich verbrannt zu werden. Also das hat schon für Amüsement gesorgt bei dem einen oder anderen. Ich habe aber auch Leute gesehen, die wirklich sehr bewegt waren, Tränen in den Augen hatten, sehr emotional waren, vor allem frühere Bürger der DDR, die dann nach 12 Jahren nach der Währungsunion noch einmal ihr Geld in den Händen halten konnten.
Frau Volk, Sie haben es jetzt schon angedeutet, Banknoten sind selbstverständlich nicht nur Papier, sondern immer auch mit Emotionen behaftet. Aus der Recherche weiß ich, dass einige der Mitarbeiter, wie Sie gerade gesagt haben, die an der Entsorgung beteiligt waren, eben auch selbst ehemalige DDR-Bürger waren. Wie gingen diese Mitarbeiter mit dem Ereignis um, Herr Kugler?
Ein guter Punkt, die Emotionen, die sich mit Bargeld verbinden. Das war auch für mich einer der überraschendsten und bewegendsten Eindrücke. Also wir haben dort gesehen, wie gestandene Männer, Bergbauingenieure mit jahrzehntelanger Berufserfahrung, also die auch viel erlebt hatten, schon ergriffen bis hin zu Tränen gerührt vor den Bergen von Mark der DDR standen. Das war besonders und das bleibt auch mir in Erinnerung.
Jetzt ist es so, dass der Stollen nicht immer nur Lager für altes DDR-Geld war. Tatsächlich verbirgt der Stollen auch noch eine viel dunklere Geschichte. Herr Zählewagen, was können Sie uns davon erzählen?
Wenngleich der Film 2:1 eine Komödie ist, so basiert doch alles auf unvorstellbarer Grausamkeit. Die Halberstadter Untertageanlage entstand kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs, als die Nationalsozialisten versuchten, Waffenproduktionsstätten zum Schutz vor den alliierten Bombern unter Tage zu verlegen. KZ-Häftlinge durchlebten dabei die Hölle und starben in Massen. Daran erinnert heute eine Gedenkstätte vor Ort. Nach dem Krieg wurden Teile der Anlage gesprengt, andere später zu einem Komplex der Nationalen Volksarmee umgebaut. den nach der Wende schließlich die Bundeswehr übernahm. Zwei von der Armee ungenutzte Stollen wurden für die Einlagerung der Banknoten genutzt. Sie zeigen noch die Bearbeitungsspuren der wie Sklaven gehaltenen KZ-Häftlinge.
Dann kommen wir jetzt zum zweiten Teil unseres Podcasts. Jetzt geht es um den Film, das heißt um Realität und Fiktion. Lisanne Goldbach, Leiterin des historischen Konzernarchivs der KfW, hat die Produktion des Films 2:1 unterstützt. Frau Goldbach, Sie haben im letzten Jahr sehr intensiv mit der Regisseurin Nadja Brunkhorst und der Produzentin Susanne Mann zusammengearbeitet. Wie kam es zu dieser Kooperation?
Das historische Konzernarchiv ist als Gedächtnis der KfW für den Gesamtkonzern zuständig, einschließlich ihrer Töchter und Fusionen. Am 1. Oktober 1994, also vor fast 30 Jahren, wurde die Staatsbank Berlin, Nachfolgerin der Staatsbank der DDR, auf die KfW verschmolzen. Und damit gingen auch die Abwicklungsaufgaben auf die KfW über. Die Staatsbank der DDR war als Zentralbank auch für die Herausgabe der Zahlungsmittel analog zur Bundesbank tätig. Im historischen Konzernarchiv wird bis heute das numismatische Erbe der Staatsbank der DDR als Sammlung verwahrt. In diesem Zusammenhang sprach uns Frau Brunkhorst erstmals 2016 zum geplanten Filmstoff an.
Frau Goldbach, ich muss noch mal nachfragen, numismatisches Erbe, was ist das?
Dabei handelt es sich um die Hinterlassenschaft der Emissionsabteilung der Staatsbank der DDR, die ja für das Währungsgebiet der DDR verantwortlich war, und deren geldgeschichtliche Sammlung.
Dann zurück zum Film. Wie viele reale Ereignisse finden wir denn wieder?
Das Filmformat ist ein unterhaltsamer Spielfilm, fußt aber auf reale Ereignisse. Die Einlagerung des DDR-Geldes im Halberstädter Stollen einerseits und die Einbruchssituation, die aber tatsächlich erst in den frühen 2000er Jahren stattgefunden hat. Die beiden zeitlich getrennten Ereignisse, die Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion 1990 und die Einbruchssituation zusammenzuführen, entspringt der künstlerischen Freiheit der Regisseurin. Der Filmtitel nimmt Bezug auf den damaligen Umtauschkurs 2:1.
Sie haben ja das Produktionsteam auch mit Material aus dem KfW-Archiv unterstützt. Um welches Material handelt es sich dabei?
Das historische Archiv konnte Kontakt zu Zeitzeugen herstellen, die die Einlagerung 1990 betreut haben. Außerdem wurden Karten, Unterlagen, Pläne gemeinsam gewälzt, als auch historisches Bild- und Filmmaterial für Szenen- und Kostümbildner zur Verfügung gestellt. Ich erinnere mich daran, dass unter anderem der sichergestellte Diebesrucksack, als auch die dokumentierte Einbruchstelle hierbei auf besonderes Interesse stießen. Dafür wurde ich auch zum Set geladen. Heimlicher Star ist aber das DDR-Geld. Den Schauspielern konnte ich für die Nahaufnahmen einen Grundbestand an authentischer DDR-Banknoten zur Verfügung stellen und die feinen Guyoche-Linien darauf finden sich nun hochleistungsgescannt im Vorspann und auf deren Filmplakaten wieder.
Die Kriminalgeschichte des Falls wird prominent im Film verarbeitet. Herr Zierlewagen, was ist eigentlich aus den echten Tätern geworden?
Die beiden Männer, die auf frischer Tat ertappt wurden, wie Herr Kugler vorhin erzählt hat, waren aus Halberstadt selbst junge Männer, Polizei bekannt, und sie wurden zunächst wegen gemeinschaftlichen Diebstahls in besonders schwerem Fall zu 4 Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt. Beide haben Berufung dagegen eingelegt, genauso wie die Staatsanwaltschaft. Die Berufung hatte von Seiten der Täter hatte keinen Erfolg. Im Gegenteil, abschließend wurden sie gar zu 8 bzw. 16 Monaten auf Bewährung verurteilt. Denn das Gericht glaubte ihnen nicht, dass sie ihre Beute lediglich als Souvenirs für die Vitrine zu Hause behalten wollten, sondern ging eher davon aus, dass sie dies auf dem Schwarzmarkt hatten verkaufen wollen.
2:1, die sagenhafte Geschichte des Schatzes von Halberstadt. Ab dem 25. Juli 2024 ist der Film in den deutschen Kinos zu sehen. Wer gerne tiefer in die wahre Geschichte eintauchen möchte, dem empfehle ich das E-Book zum Fall von Marc Zierlewagen. Schreiben Sie bei Interesse gerne an presse@kfw.de. Das E-Book schicken wir Ihnen gerne kostenlos zu. Ich bedanke mich herzlich bei meinen heutigen Gästen für die spannende Unterhaltung und bei allen Zuhörern. Bis zum nächsten Mal.